Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Ja, liebe Hörerinnen, hoffentlich hattet ihr alle ein schönes Weihnachtsfest und habt Lust, noch mal so ein bisschen was über 96 zu hören. Wir müssen auch noch sprechen über Hertha. Sollte ja eigentlich nach dem, da war es unglücklich, ja, nach dem 0:1 in Fürth, sollte es ja noch mal einen persönlichen Hinrundenabschluss geben. Ob das dann persönlich gewesen ist und wie wir das alles so bewerten, da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen und darüber sprechen heute. Und mein Name ist Tobi und ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen. An meiner Seite André. André, ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten.
Du klingst ja wirklich, also hör mal, nach Weihnachten schon ein bisschen auf dem Boden der Tatsache. Ich hätte jetzt gedacht, du kommst da ein bisschen mit Klingglöckchen um die Ecke. Ja, ich wünsche dir auch und euch allen ein frohes Fest gehabt zu haben. Jetzt in voller Vorbereitung auf das grandiose Aufstiegsjahr 2025. Schauen wir mal, was es so geben wird. Und ja, ich hatte doch frohe Weihnachten. Ich bin ja schon alt, nicht so alt wie du natürlich, aber man hat eine gewisse Routine dann auch entwickelt. Ne? Wann holt man den Weihnachtsbaum? Was schmückt man? Nein, das kommt dann nicht dran und so weiter. Also es ist ja, es wiederholt sich ja doch einiges.
Ah, okay. Ich freue mich, dass du da diese Routine jetzt gefunden hast und dass es dann dadurch auch zu einem guten Fest wurde. Sehr, sehr schön. Heute auch dabei Alex. Guten Tag, Alex. Und ich hoffe auch, dass du ein schönes Weihnachtsfest hattest.
Ja, erstmal hallo in die Runde. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Tobi, der ich sehr gerne nachkomme, um mit euch über die Hinrunde von 96 zu sprechen. Und ja, ich hatte sehr schöne Weihnachten mit der Familie. Ja, freue mich jetzt auch auf die letzten Tage des Jahres und dann wünsche ich allen natürlich auch einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes, friedvolles und auch erfolgreiches Jahr 25.
Ja, erfolgreich, da wird es sich noch zeigen, ob das dann eins wird.
Sag mal, Alex, als Welttrainer von Ruf, so wie du es bist, was findest du da unterm Weihnachtsbaum? Kriegst du von irgendwelchen nicht ganz nahen Freunden und Bekannten irgendwelche Biografien von Kloppo geschenkt oder so ein Quatsch? Oder was ist da unterm Baum gewesen?
Dieses Jahr nicht, aber tatsächlich aber in der Vergangenheit schon auch mal die ein oder andere Biografie eines hochrangigen Trainerkollegen bekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich solche Dinge immer sehr gerne aufsauge, weil man lernt ja immer am liebsten von den Besten und versucht ja für sich auch immer Dinge rauszuziehen. So wie man ja auch immer sagt, man nimmt aus seiner Spielerkarriere von jedem Trainer irgendwo ein bisschen was mit. Und so sehe ich es auch natürlich bei Trainerkollegen, gerade bei denen, die auf Top-Level arbeiten, ja, dass man da immer ein, zwei Punkte vielleicht findet, wo man sagt, ja, das ist gut, das kann ich vielleicht auch in meine eigene Arbeit einfließen lassen. Dieses Jahr war das nicht der Fall, da gab es andere Dinge, aber grundsätzlich habe ich schon die ein oder andere Biografie in den letzten Jahren gelesen.
Ja, und von den Besten lernen und sich immer weiterentwickeln und so weiter. Das tut ja auch 96, zumindest haben wir das gehofft vor dem Heimspiel gegen die Hertha. Rückkehr zur Viererkette auf einem wirklich immer noch furchtbar zu bespielenden Platz, wie ich finde. Und es sollte, wie gesagt, ein kleines Fest werden. Nach dem Spiel gab es dann noch in der Nordkurve einen Fan-Weihnachtsmarkt. Die Spieler wurden auch eingeladen. Also irgendwie dann doch ein versöhnlicher Jahresabschluss. Irgendwie war alles so, André, fast belanglos, oder nicht? Also ich finde, das Spiel hatte schon, ja, ich sag mal, Momente, über die man sich aufregen könnte. Und das war mitnichten so friedvoll und harmonisch, wie es am Ende dann gemacht wurde. Aus meiner Sicht zumindest.
Ja, tatsächlich. Ich bin ja begeistert. Also wenn wir dann in unsere Alters-WG in 20 Jahren ziehen, um unseren Lebensabend gemeinsam zu genießen, dann bin ich mal gespannt, wie wir da vom Fernseher sitzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir völlig unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber schon irgendwo auf dem gleichen Punkt rauskommen. Es ist spannend, weil es ist 0-0 gewesen, da ist jetzt nichts große Emotion. Und tatsächlich, dieses Spiel hat mich in den letzten Wochen, ich hau jetzt ganz einen raus, dieses Spiel hat mich mehr aufgeregt oder hat für mich für mehr Emotionen negativer Art gesorgt, als zum Beispiel das Braunschweig-Spiel. Und das ist ja bei vielen sicherlich das Highlight der Saison gewesen, im negativen Sinne. Und zwar warum? Weil es exakt, dieses Spiel ist Hannover 96, ja? Volle Hütte, die Sonne einigermaßen da, der Platz sieht aus wie Sau, die Mannschaft spielt ja nicht schlecht, man kann ja nicht sagen, alles Mist, die kriegen nichts hin, es war alles okay, aber eben mehr auch nicht. Trotzdem am Ende schaffen sie es nicht, den entscheidenden Schritt zu gehen, um nochmal ganz oben ranzukommen, wieder unnötig Punkte liegen gelassen und wodurch, durch die nahezu sackdummste gelb-rote Karte, die man sich so vorstellen kann, in einem Spiel, wo niemand sonst überhaupt, außer dann der Dardai von Hertha, überhaupt eine gelbe Karte gesehen hat. Also,
ja, waren schon ein paar mehr. Also auch Leitl hat eine gelbe Karte gekriegt, Leopold hat eine gelbe Karte gekriegt. Also das sind jetzt zumindest die mir direkt einfallen. Also ganz so war es dann auch nicht.
Ja, aber es war schon, also wie soll ich sagen, typisches 96-Spiel, aber nicht der positiven Art. Ja, und jetzt noch mal ganz kurz zu der Aufstellung. Da hast du ja gesagt, da ist vieles richtig gemacht worden. Auch Rückkehr zur Viererkette und so weiter und so fort. Stimme ich dir zu, aber ich bleibe dabei, Harvard Nielsen hat im Sturm nichts zu suchen. Ich will den hier immer als hängende Spitze aufstellen und da glaube ich wirklich, dass er viel beitragen kann. Aber als Stürmer, neben Tresoldi oder neben wen auch immer, ist der komplett verloren. Der hat keinen Killerinstinkt an der Stelle. Der ist verloren. Ich möchte den da nicht mehr sehen in der Rückrunde. Gerne auf dem Platz, gerne als hängende Spitze hinter Zweien oder Zehner oder wie auch immer man das nennen will. Aber nicht im Sturmzentrum mit einem anderen. Das möchte ich nicht, bitte. Der soll das sein lassen, der Leitl, bitte, bitte.
Ja, den Wunsch zumindest kann ich nachvollziehen. Und wollen wir mal gucken, ob dann in der Rückrunde der auch erfüllt wird. Alex, wie hast du dieses Spiel gesehen? War es am Ende dann doch ein gewonnener Punkt, weil man relativ lange wieder in Unterzahl gespielt hat? André hat gerade schon die dumme gelb-rote Karte. Ich finde, beide gelbe Karten kann man geben, sind beide aber auch keine mussgelben Karten. Aber das war die Linie des Schiedsrichters, von daher völlig in Ordnung. Aus meiner Sicht kein Grund, sich aufzuregen. Also war es dann am Ende ein gewonnener Punkt, weil Hertha danach schon auch stärker wurde, oder waren es am Ende zwei verschenkte Punkte, weil du vorher nicht, energisch genug warst, nicht gezeigt hast, dass du es unbedingt willst, dieses Heimspiel nicht für dich genutzt hast, um, ja, wie soll ich das ausdrücken, richtig, richtig Druck zu machen, so wie Hamburg zum Beispiel gegen Fürth in den ersten Minuten gleich Tore schießt. Wir haben zwar auch die ein oder andere schöne Szene, aber mir hat so ein bisschen der letzte Wille gefehlt. Ich weiß nicht, wie würdest du es einschätzen?
Mit beiden Aspekten hast du ein Stück weit recht. Ich finde, dass 96 in der ersten Halbzeit die Möglichkeit verpasst hat, das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. Da waren zwei große Möglichkeiten da von Lee und auch von Nielsen. Da musst du in Führung gehen. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann gewinnst du auch das Spiel. Ich finde, dass insgesamt die erste Halbzeit ein bisschen mehr pro 96 gelaufen ist. Es war für mich insgesamt ein sehr kampfbetontes, auch intensives Spiel. Meine Meinung, auch das, was ich von der Tribüne aus gesehen habe, war es schon so, dass beide Mannschaften nochmal wollten. Also den Willen möchte ich überhaupt nicht absprechen. Also da waren schon viele knackige Zweikämpfe dabei, da waren Emotionen dabei, auch natürlich von Stefan von außen. Also daran lag es nicht. Es war natürlich spieltechnisch gesehen kein filigranes Spiel. Beide Mannschaften haben so ein bisschen darauf gelauert, ja, die Fehler des anderen zu nutzen. Das hat zum einen natürlich mit der Platzqualität zu tun, das hat zum anderen aber auch mit technischen Unzulänglichkeiten zu tun gehabt. Und wenn man ehrlich ist, beide großen Möglichkeiten, die 96 hatte in der ersten Halbzeit, die sind eben durch Umschaltsituationen passiert. Also ein Ballgewinn, wir haben ja auch im Vorfeld bei einer Analyse gesagt, Hertha ist eine Mannschaft, die will alles spielerisch lösen. Und die haben Fehler gemacht im Aufbau, auch im Übergangsspiel. Und das hat 96 dann auch nutzen können, um sich diese Chancen zu erarbeiten. Aber sie haben es dann eben nicht gemacht. Und nach der ersten Halbzeit hatte ich schon eher das Gefühl, ja, das Ding läuft in die Richtung von 96. Die gelb-rote Karte hat dann aber das Spiel komplett verändert. Und da muss man einfach sagen, es war eine unnötige gelb-rote Karte, weil wenn ich gelb habe, dann darf ich da nicht so hingehen. Ist auch nicht das erste Mal natürlich. Von daher ist es ärgerlich gewesen. Und dann finde ich, ja, dass 96 das schon im Block ganz gut verteidigt hat. Hertha hatte mal so eine Phase Mitte der zweiten Halbzeit, wo sie Druck aufgebaut haben, wo sie auch ein, zwei Abschlüsse hatten. Da war dann aber Zieler auch da oder auch der Block hat es am Ende gut wegverteidigt. Mir haben so ein bisschen die offensiven Impulse dann bei 96 gefehlt in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch durch frühere Spielerwechsel hätte man da noch ein bisschen mehr für Effekte sorgen können. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Remis dann insgesamt in Ordnung. 96 hat es aus meiner Sicht ganz klar in der ersten Halbzeit verpasst, das Spiel für sich zu entscheiden. Und grundsätzlich, auch bei der tollen Heimbilanz, die 96 jetzt in der Hinrunde erreicht hat, sind es dann schon auch zwei verlorene Punkte, weil du hättest Hertha mit einer Leistungskonstanz und mit 11 Spielern über 90 Minuten hättest du das Spiel gewonnen. Und es war insgesamt trotzdem auch ein toller Rahmen, ausverkauftes Haus, ihr habt es erwähnt, tolle Choreo auch von beiden Fangruppen. Das hat schon Spaß gemacht, da im Stadion dabei zu sein. Aber die zwei verlorenen Punkte tun 96 schon ein bisschen weh, weil mit dem Sieg hättest du ja auch auf die Aufstiegsplätze kommen können.
Und lass mich ganz kurz rein, Tobi. Drei Dinge, jetzt wo Alex das erzählt, kommen die Bilder wieder in meinem Kopf. Drei Dinge, die Alex viel freundlicher sagt als ich, die sind wirklich bezeichnend. Einmal der fehlende Killerinstinkt von Nielsen. Das ist Wahnsinn. Die zweite Geschichte ist, Alex hat gesagt, schlechter Platz, ja, und technische Unzulänglichkeiten. Jo, das habe ich eben gar nicht gesagt. Das fiel mir so frappierend auf, wie häufig der Ball nicht sauber angenommen wurde, der vom Fuß versprungen ist. Und das kann man nicht nur auf den Platz zurückführen, sondern auch auf Frische im Kopf, Kondition und vielleicht auch technische Fähigkeiten. Wobei ich davon ausgehe, dass jeder, der da auf diesem Niveau spielt, den Ball annehmen kann. Also das war wirklich frappierend. Und was Alex ganz zum Schluss gesagt hat, das eben auch. Es war dieses typische, nicht weil Hertha einen Sahnetag hatte, nicht weil der Schiedsrichter böse und fui fui zu uns war, sondern wir haben es selber weggeworfen. Und das haben wir in dieser Saison so häufig getan, dass wir Punkte weggeworfen haben und vielleicht kommt deswegen auch dieses leichte, was heißt leichte, dieses kritische, dieses Gefühl, boah, wir stehen eigentlich viel zu schlechter, wo wir eigentlich hätten sein können, gerade mit diesem großen Verlangen des Aufstiegs im Hintergrund. Und dieses ständige Wegwerfen von unnötigen Punkten, ey, wenn Hertha gekommen wäre und hätten uns in den ersten 15 Minuten so zusammengelaufen und 2-0 geführt oder am Ende hätten sie 2-1 gewonnen. Okay, gut, das kann mal kommen. Aber genau wie Alex sagt, man hat immer das Gefühl, ein bisschen mehr wäre möglich gewesen und mit einem bisschen mehr wäre auch mehr möglich gewesen. Und das zieht sich so durch die Saison wie so ein roter Faden und ich habe da keine Lösung für. Ich finde es aber irgendwie schrecklich, weil mit einem Blick auf der Tabelle, ey, wo hätten wir sein können? Wo könnten wir sein? Wo werden wir am Ende sein? Haha.
Ja, das ist alles Themen, die wir dann auch gleich nochmal im zweiten Teil machen. Aber trotzdem würde ich da nochmal dich ein bisschen kitzeln wollen. Du hast ja recht. Also, es war wieder so ein, du hast es gesagt, das war wieder mein 96. So. Und das, genau dieses Gefühl ist ja das, was wir auch jetzt in den Jahren unter Leitl und auch schon davor, seit dem Abstieg, also mit Slomka nicht, das war eine Katastrophe, aber auch bei Kotschak gab es so Momente, bei Zimmermann und Dabo dann wieder nicht, aber dann natürlich bei Leitl. Also immer, wenn diese Mannschaft, ich sag mal so, entweder den Schritt gehen kann, nachhaltigen Schritt auf die ersten drei Plätze oder den verfestigen kann, so wie nach der letzten Länderspielpause. Zwischen diesen beiden Länderspielpausen haben wir in 4 Spielen 3 Siege geholt. Das heißt, wir hatten eine richtig gute Phase. Sind dann auch Tabellenführer, kommen als Tabellenführer trotz einer Niederlage vor der nächsten Länderspielpause aus der Länderspielpause. Ja. Und das war dann eine Phase, wo du ja nicht nur den Tabellenplatz 1 verloren hast, sondern sogar ein bisschen hast dann abreißen lassen müssen im Vergleich dann zum Herbstmeister 1. FC Köln, der in der Phase nämlich genau das Gegenteil gemacht hat und deutlich mehr gepunktet hat. 96, also plötzlich nur noch Siebter. Klar sind es nur 2 Punkte, aber ist es nicht dieses Gefühl, also ich habe das zumindest, André, immer dann, wenn die Mannschaft die Möglichkeit hatte, wir müssten vor der Saison sagen, da hoch reinzuspringen oder eben jetzt zu sagen, sich da zu festigen. Dann versagt sie. Und ich benutze auch bewusst das Wort.
Ja, das Versagen ist schwierig, weil sie haben ja nicht gegen Hertha versagt. Sie haben einen Punkt gegen Hertha geholt, lange Zeit mit 10 Mann. Das ist ja alles absolut in Ordnung.
Aber das ist Problem, das eine schöne Rederei?
Also, ja, nein, es ist, nein, ich finde das gar nicht schön, Rederei. Ich finde, es ist sogar relativ realistisch, wenn du immer nur auf ein Spiel guckst. Das Problem ist aber, wenn du dir eine Zeitspanne anguckst, und du hast ja eben mehrere Zeitspannen aufgemacht, aber lass uns nochmal in dieser Saison bleiben, in dieser Hinrunde. Wir haben, das ist mein Gefühl zumindest, zu häufig genau diese Momente, die du da gerade beschreibst. Nochmal, hätten wir in Preußen-Münster gewonnen, oder bei Preußen-Münster gewonnen, hätten wir gegen Braunschweig, wie es sich gehört, gespielt und auch gewonnen, oder zumindest einen Punkt geholt, wäre das Unentschieden gegen Hertha zwar immer noch nicht schön, aber wäre relativ egal gewesen. Nur wir haben immer wieder diese Momente gehabt, wo wir unnötigsterweise Punkte haben liegen lassen Und das kumuliert sich halt eben so zusammen, dass du jetzt eben am Ende nicht auf dem Aufstiegsrang bist, nicht mit Vorsprung in die Winterpause gehst und dass du halt Diskussion hast. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass die Mannschaft als Mannschaft nicht über die Charaktere verfügt. Da kann jetzt auch keiner was dafür, die kannst du dir auch nicht backen. Wo irgendjemand in solchen Spielen heraustritt und den Unterschied macht. Das haben wir nicht. Also das ist alles homogen, alles irgendwo eingependelt. Da gibt es keine großen Ausschläge nach oben. Es gibt auch keine nach unten, Gott sei Dank. Aber dieser kleine Kick extra, diese Portion extra und sei es nur durch einen Spieler, der mit einer Willensleistung das macht. Und ich habe Teuchert viel kritisiert, wirklich viel kritisiert. Ich fand den auch nicht überragend. Aber dass der einfach mal am 16er aufdreht, eine Körperdrehung macht und den Ball oben in den Winkel schlänzt. Das hat er 4-5 Mal gemacht, als er hier noch war. Sowas fehlt komplett, das geht uns komplett ab. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ist vielleicht auch nicht zu ändern, aber ich habe das Gefühl, es wäre gegen Hertha und in der gesamten Saison viel mehr möglich gewesen, ohne großartig viel mehr Aufwand.
Ja, dann ist es ja fast schon eine Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen. Können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, dann bleiben wir mal bei Hertha. Also bleibt es dann, man ist okay, ein okay ist 0-0. Das heißt, war jetzt so also ein bisschen dein Fazit und nur relevant, weil vielleicht die Spiele davor nicht so gut gewesen sind und deswegen noch ein i-Tüpfelchen bei anderem Verlauf. Also ein okay ist 0-0.
Wenn ich mir nur das Spiel angucke, ist das Spiel völlig okay mit 0-0. Okay. Also wenn ich nur diese 90 Minuten betrachte und den ganzen Abläufe, die ganzen Momenten oder wie auch immer man das mehr Zeit macht. Also auf jeden Fall, das ist okay. Nur in dem gesamten Saisonverlauf eingeordnet war es eben das Quäntchen zu wenig am Ende unterm Strich und das hatten wir zu oft. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Das ist so ein bisschen das, was Alex angesprochen hat. Da bin ich voll bei ihm.
Also Alex, für dich auch ein okayes 0-0, ja? Also in der ersten Halbzeit dann schon die Chancen liegen lassen, mit denen man das Spiel hätte vielleicht gewinnen können. Aber unterm Strich jetzt nichts Dramatisches, völlig okay, 0-0 gegen Hertha kann man spielen.
Unterm Strich okay. Man muss auch sagen, und André hat es richtig gesagt, 96 hat das dann in Unterzahl auch wirklich gut gemacht, gut verteidigt, auch da eine entsprechende Homogenität an den Tag gelegt. Ich finde, das ist in Fußballspielen und das ist ligaunabhängig, aber das trifft insbesondere auch auf 96 zu. Es gibt immer dieses Momentum oder diese Momente in einem Spiel, wo du Dinge auf deine Seite ziehen kannst, wo du vielleicht auch ein Spiel killen kannst. Und diese Momente hatte 96 in der ersten Halbzeit im Spiel 11 gegen 11. Und das hast du nicht gemacht. Und das hat dann natürlich am Ende auch was mit Effektivität zu tun. Wir werden ja später auch noch darauf zu sprechen kommen, dass 96 natürlich auch offensiv zu wenig Tore geschossen hat, da auch nur, glaube ich, auf Platz 14 liegt mit 20 geschossenen Toren. Und so ein bisschen hast du das dann auch in dem Spiel in der ersten Halbzeit gesehen, weil wenn du diese zwei Hochkaräter hast, 1-1 vorm Tor, dann musst du die machen und dann musst du dadurch das Spiel killen. Und das haben sie nicht geschafft. Und dann hat natürlich die gelb-rote Karte das komplette Spielschema verändert. Und deswegen insgesamt, so wie das Spiel über 90 plus gelaufen ist, ist es okay. Aber erste Halbzeit den Sieg auf jeden Fall verpasst.
Okay, erste Halbzeit den Sieg verpasst, am Ende ein okayes 0-0. Das soll es dann auch gewesen sein zum Spiel gegen Hertha BSC. Und jetzt öffnen wir dann doch die Tore für die Spieltage 1 bis 16, inkludieren dann nochmal Hertha dazu und gucken mal, was war das überhaupt für eine Hinrunde. Können wir zufrieden sein, können wir nicht zufrieden sein? Ist die zweite Liga wirklich die Saison so besonders? Reicht jetzt kein Blick auf die vergangene Saison, wie da so die Abstände zum Winter gewesen sind. Und das machen wir aber alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Weihnachten ist vorbei, die Hinrunde ist vorbei, das neue Jahr steht vor der Tür und die Rückrunde steht vor der Tür und da sind wir und wollen drüber sprechen. Also, 17 Spiele sind gespielt. Hannover 96, dann mit dem Punktgewinn gegen Hertha, am Ende Platz 7 mit 27 Punkten, damit nur einen Punkt hinter dem dritten, dem HSV, mit 28 und nur 2 Punkte hinter dem zweiten, dem Karlsruher SC, mit 29 Punkten. Das heißt, hätten wir gewonnen, wäre man jetzt Tabellenzweiter. Köln dann mit 31 schon fast ein Stück weit weg für die Enge der Liga. Jetzt gucken wir drauf. Also war das denn eine besonders starke Hinrunde? Jahr 3 des selbst auferlegten Aufstiegsplans. Das heißt, das Jahr, in dem es eigentlich gilt. Der Vertrag von Trainer Stefan Leitl läuft im Sommer aus. Viele, viele Spielerverträge ebenso. Das heißt, du stehst jetzt schon an einem gewissen Scheideweg und wir haben es hier mehrfach proklamiert. André war ein großer Verfechter davon. Also wenn nicht dieses Jahr, dann wird es aber auch in den nächsten Jahren eher dünn, weil du fängst quasi mit einer neuen Mannschaft an, musst eine neue Mannschaft aufbauen, vielleicht sogar mit einem neuen Trainer. Und deswegen, also dieses Jahr gilt es. So, jetzt gucken wir mal genau ein Jahr nach hinten. Wo standen wir eigentlich zwischen Weihnachten und Silvester 2023? Da standen wir mit 24 Punkten nur 3 Punkte schlechter und waren Tabellenachter. Also eigentlich eine vergleichbare Situation. Nur die Spitze war damals so, dass wir der HSV ebenfalls als Dritter auch 3 Punkte mehr, also statt 28 hatte der 31. St. Pauli als Zweiter 33 und Kiel war dann wirklich schon relativ enteilt mit 35 Punkten. Das heißt, wir hatten einen starken Tabellenführer und dahinter war es aber auch relativ eng. Auch da war es dann so, dass zwischen Platz 3 und Platz 6 nur, ich sag mal, 4 Punkte gewesen sind. Und auch wir mit 24 Punkten, da gab es dann Teams wie Elversberg, wie Nürnberg bis Platz 10, also auch in dieser Range. Und nur 2 Punkte schlechter der 11. Wiesbaden und nur 3 Punkte schlechter der KSC. Also auch eigentlich ähnlich eng, wenn wir so ehrlich sind, zumindest zu den Plätzen 4 bis 7. Ja, also die Spitze war dann aber ein Stück weit enteilt. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Dass wir jetzt eigentlich sagen können, okay, entweder kristallisiert sich jetzt der erste FC Köln, das ist die Mannschaft heraus, die in der Rückrunde das weiterspielen wird, wie Ende der Hinrunde, und dann vielleicht den Durchmarsch macht. Dahinter sind aber dann doch die Fälle noch lange nicht verteilt, André. Also ist es dann wirklich dieses Momentum, wo wir sagen, okay, jetzt sind es zwar 2 Punkte, die wir hinten sind, aber komm, voller Angriff in der Rückrunde.
Ja, musst du, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren. Ich meine, für den Fall, das kann man so nicht rechnen, das ist mir schon klar, aber für den Fall, dass die Rückrunde abläuft wie die Hinrunde, plus minus bei den Punkten, dann reichen dir ja 2 Unentschieden zu einem Sieg gewandelt. In der Rückrunde hast du 4 Punkte mehr. Das würde ja ausreichen, um dann quasi ganz oben drin zu stehen. So. Also das heißt, du kannst jetzt ja nicht abschenken, sondern du musst Vollgas geben, wie es so schön heißt. Crunch-Time sollte ausgerufen werden. Warum wurde die Crunch-Time noch nicht ausgerufen? Das muss jetzt passieren, nur das heißt ja aber auch, du musst dich halt auf den einzelnen Positionen im Kader, die du als Schwächen erkannt hast, musst du dich jetzt natürlich auch so verbessern. Ich weiß, der alte Mann redet immer komische Sachen, aber der Satz, und den fand ich richtig, ob der den dann Taten folgen lässt, werden wir sehen. Aber wir müssen 2 Spieler mindestens holen, die die Qualität für mehr haben, also Bundesliga haben, um dann eben vielleicht diese 6, vielleicht sogar diese 9 Punkte mehr in der Rückrunde zu holen, die wir im ersten Teil, haben wir es besprochen, ja, liegen gelassen haben, wo wir alle das Gefühl hatten, hui, die waren drinne. Zumal ja der Start gegen Regensburg ist, ich glaube, wann ist denn das? Am 17. Ne, geht's los, irgendwie Freitag oder was, ne? Ist egal. Also ich glaube, Freitag gegen Regensburg, könnte aber falsch sein. Die sind immerhin Tabellenletzter, haben 9 selber geschossene Tore bei 39 Gegentreffern. Selbst mit unserer schwachen Offensive müsste es doch mit dem Teufel zugehen, dort nicht zu gewinnen. Dann würdest du mit diesem wichtigen Auswärtssieg, den 2. der Saison, in die Rückrunde starten. Das könnte dir wieder so einen Drive geben, um dich wieder da oben ranzuknabbern, die Plätze nach oben langsam hochzuklettern und vielleicht mit ein bisschen Schwung das Ganze zu machen. Nur, Aachen war Hannover 96. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. In den wichtigen Momenten fehlt es irgendwo ein bisschen. Und der Trend, jetzt haben wir ja Gott sei Dank Winterpause, aber der Trend sieht echt beschissen aus. Die letzten 7 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und dabei ist der Sieg gegen Karlsruhe mit drin, wo wir dank Videoschiedsrichter und ganz engen Geschichten verdient, aber gewonnen haben. Und dieses kuriose Spiel gegen Ulm, was wir da noch gedreht haben. Ansonsten sah das nicht gut aus. Elversberg verloren, Darmstadt verloren, Köln unentschieden, Greuther Fürth verloren, Hertha nur unentschieden. Davon müssen wir weg. Und ich sage es dir ganz ehrlich, lieber in der Rückrunde 2 Unentschieden weniger, dafür auch eine Niederlage mehr, aber eben auch einen Sieg mehr. Das würde uns was bringen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht in so einen Unentschieden-Strudel da reinkommen. Und das ist meine große Sorge, weil wir eben so wenig Tore schießen, dass wir halt immer ganz, ganz knapp um diese Unentschieden herum tänzeln. Und da würde ich mir freuen, wenn wir in der Offensive wirklich eine qualitative Verstärkung bekommen, die vielleicht 5, 6 Tore, die entscheidenden, mehr macht. Und dann ist auch in der Rückrunde alles drin für uns, um ganz nach oben zu kommen.
Okay, das ist ja schon mal eine große Verheißung, die du da hier fallen lässt. Alex, ist es
wirklich so? Da waren aber ein paar Wenns dabei.
Ich möchte, ja, das stimmt.
Da waren Wenns dabei.
Das stimmt. Ja? Das stimmt, das stimmt. Aber Alex, ist es so, dass man jetzt am Scheidepunkt ist? Ist das jetzt eine entscheidende Phase? Ich sagte es, Trainervertrag läuft aus. Ich glaube, es sind insgesamt 11 oder 13 Spieler, ich bin jetzt nicht ganz sicher, deren Verträge auslaufen. Also ist es so ein bisschen wie Handball-WM? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Das nächste halbe Jahr und insbesondere auch jetzt der Start im Januar, es ist eine ganz entscheidende Phase, weil nochmal, man muss ja differenzieren zwischen den Fakten, auch dem Gefühl, was André auch so ein bisschen beschrieben hat, und natürlich auch diesem Ausblick auch auf das Ziel. So, und das Ziel in diesem Dreijahresplan ist ganz klar definiert. Du willst die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Und ich bin der Meinung, wenn man jetzt auch die ersten 17 Spiele sich anguckt, das ist in dieser Saison absolut machbar. Es gibt keine Mannschaft, die herausragend vorneweg marschiert ist. Es ist alles total eng beieinander. Und es ist eine sehr entscheidende Phase. Du hast es angesprochen, die Trainersituation mit dem auslaufenden Vertrag, die Kadersituation mit vielen Spielern, wo auch ja entweder Verträge auslaufen oder wo Gedanken da sind, sich vielleicht auch zu verändern, wenn es eben nicht in die Bundesliga geht. Das heißt, du müsstest dann auch eine komplett neue Mannschaft im Sommer aufbauen. Und ich glaube, dass diese nächsten Wochen sehr prägend für 96 sein müssen. Fakt ist aus meiner Sicht, mit diesen 27 Punkten bin ich der Meinung, es ist eine gute Hinrunde gewesen, aber keine sehr gute Hinrunde. Du hast bis zur Länderspielpause, ihr habt das erwähnt, bis Ende Oktober, Anfang November warst du auf Platz 1. Und dann muss man sagen, der Peak, auch gerade was die Punkteausbeute betrifft, jetzt bis Weihnachten nach unten. Es gab auch zu wenig Siege dann. Das ist sehr, sehr schade, dass man dieses Gefühl der Tabellenführung nicht mitgenommen hat und auch nicht bestätigen konnte. Und insgesamt ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen die Gefühlslage so, es war einfach mehr möglich. Also ein Aufstiegsplatz war definitiv möglich. Trotzdem der Ausblick, es sind nur 2 Punkte bis zu Platz 2. Natürlich auch nur 3 Punkte bis zu Platz 10. Also die Skala ist total eng. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist alles offen für 25. Es gibt für mich ein paar herausragende Werte, die man definitiv auch mit ins neue Jahr nehmen muss. Ganz klar, beste Abwehr in der Liga mit 17 Gegentoren. Für mich auch darauf zurückzuführen, auf dieses Dreieck Zieler, Halstenberg, Neumann. Klar, Halstenberg zuletzt auch vielleicht nicht mehr mit dieser Topform, die ihn immer in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Trotzdem für mich ein ganz wichtiger Baustein. Zieler überragend und auch Neumann hat seine Leistung insgesamt sehr stabilisiert. Ich glaube, diese Spieler haben in diesem Dreieck sehr dazu beigetragen, haben auch einen hohen Respekt in der zweiten Liga. Also wenn ich mit Leuten spreche, auch aus anderen Vereinen, dann wird dieses Dreieck immer wieder genannt und ist sicherlich auch die Basis für diese starke Abwehrleistung. Das ist Heimteam mit 22 Punkten, das ist auch eine tolle Statistik. Es gibt auch sehr gute Werte, was die Intensität des Spiels gegen den Ball betrifft, also gerade die Pressing-Momente, sowohl im aktiven Pressing nach vorne als auch was das Gegenpressing betrifft. Da gehört 96 auf jeden Fall zu den besten Mannschaften in dieser Liga. Und sie haben natürlich viele, viele Tore und auch Spiele auf die eigene Seite ziehen können durch die starken Standards. Da ist in erster Linie natürlich Leopold zu nennen, der wirklich eine hohe Präzision hat in der Ausführung und dann auch die Varianten und die Stärke im Zentrum, die dazu geführt hat, dass viele Standardtore erzielt werden konnten. Also das sind Dinge, die 96 weiter beibehalten sollte. Auch das Umschaltspiel, was ja die Mannschaft jetzt in den letzten 2,5 Jahren unter Stefan Leitl auch häufig positiv angewandt hat. Da werden manchmal noch falsche Entscheidungen getroffen und da hätte man auch noch mehr Kontertore erzielen können. Aber trotzdem ist das insgesamt etwas, was positiv ist. Aber was die offensive Spielidee betrifft, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, was die geschossenen Tore betrifft, was insgesamt die Kreativität, die Spielabläufe im fußballerischen Bereich betrifft, da muss 96 zulegen. Und auch insgesamt, was die Leistungskonstanz über 90 Minuten betrifft und auch natürlich in der Differenz von zu Hause und auswärts, die einfach erkennbar ist. Und das sind Dinge, da muss 96 jetzt ab Januar dran arbeiten, um dann dieses große Ziel zu erreichen. Aber meine Meinung ist, in dieser Saison ist es absolut machbar, den Aufstieg zu schaffen.
Also dann doch eigentlich alles ganz gut. Und wir sind mitten im Soll und es gibt eigentlich keinen Grund, unzufrieden zu sein. So würde ich das mal zusammenfassen. Also, bis auf zwei unmögliche Spiele oder so, also dann ist ja alles gut.
Und unzufrieden darf man nicht sein.
Warte, André, lass mal Alex, kurz.
Naja, es gibt ja, ich habe ja gerade so ein paar Punkte auch schon angeführt. Also,
klar, offensiv,
ja,
okay.
Ja, erstmal, wenn ich die Diskrepanz sehe zwischen den Heimspielen und den Auswärtsspielen, ja, dann ist das schon krass, wenn man überlegt, dass man 22 Punkte zu Hause geholt hat. Damit ist man mit Abstand das beste Heimteam, aber auswärts eben nur 5. Damit ist man auf Platz 16, glaube ich. Also das ist schon krass. Also musst du ja auch überlegen, jetzt auch für das neue Jahr, was kann ich auch verändern in den Auswärtsspielen, ob das in der Spielvorbereitung betrifft, in den Abläufen, Spielweise, mehr Mut, offensivere Ausrichtung, Leistungskonstanz, Effektivität. Das sind ja schon Punkte, da muss ich mir Gedanken machen, weil mit der Auswärtsbilanz, wie sie jetzt in der Hinrunde war, wirst du nicht aufsteigen. Also da musst du definitiv zulegen. Das heißt für mich, Heimbilanz weiter so fortführen. Eine Mannschaft, die erfolgreich ist, egal in welcher Spielklasse, ist immer zu Hause stark. Du musst eine Heimmacht sein, das ist die Basis. Aber du musst auswärts mehr Punkte holen, um dann auch am Ende möglichst auf Platz 1 oder 2 oder in der Relegation auf Platz 3 zu landen.
Okay, also das heißt, wir müssen stärker in der Offensive werden, wir müssen auswärts stärker werden. Aber Alex, was machst du da als Trainer, wenn du so eine Auswärtsbilanz hast? Wenn du ja quasi alles verlierst. Ich weiß, das ist jetzt ungerecht, weil wir haben natürlich nicht alles verloren. Wir haben ja auch immerhin 5 Punkte geholt. Das heißt, wir haben auch den Sieg in Magdeburg. So alles wunderbar. Aber was machst du da als Trainer? Was hast du da überhaupt für Möglichkeiten?
Ja, du machst
bei so einer Serie, weißt du? Baust du dann hannoversche Stadtschilder in die Kabine? Oder was machst du da?
Nein. Du machst natürlich eine Analyse erstmal der Hinrunde und du guckst ja natürlich insbesondere auch die Auswärtsspiele nochmal an, aber das machst du ja nicht nur als Cheftrainer, sondern du hast ja auch dein Trainerteam, du hast die Analysten, die dazugehören. Und da muss man offen, ehrlich einfach auch in die Analyse gehen und sagen, ja, wo können wir gewisse Stellschrauben bedienen, dass wir einfach auswärts bessere Leistungen bringen. Ich nehme mal so dieses Beispiel, deswegen, es war ja auch nicht alles schlecht. Also ich war in Magdeburg, da war es wirklich ein gutes Auswärtsspiel. Ich war in Köln, da war die erste Halbzeit sehr ordentlich. Da gab es aber auch dann die Situation, dass man direkt nach der Halbzeit geschlafen hat und dann auch mit der gelb-roten Karte das Spiel komplett gekippt ist. Also es geht immer am Ende auch natürlich um Leistungskonstanz über 90 Minuten. Es gibt zum Beispiel auch eine Statistik, dass 96 von diesen Gegentoren, die sie bekommen haben, die meisten direkt vor der Halbzeit, also von der 40. bis 45. und direkt nach der Halbzeit, 45. bis 60. bekommen hat. Das heißt, auch das ist natürlich ein Analyse-Schwerpunkt, wo du überlegen musst, diese Phase vor der Halbzeit, wo du vielleicht auch schon so ein bisschen müde bist, ne, von den ersten 40 Minuten, wo so ein bisschen die Konzentration nachlässt, die Strukturen nachlässt. Wie schaffe ich es da trotzdem resilient zu bleiben, um dann auch in die Pause zu kommen? Und wie komme ich richtig gut aus der Pause raus, um dann eben nicht ein Gegentor zu bekommen? Das ist so ein Aspekt. Aber insgesamt geht es für mich auch darum, immer als Trainer zu analysieren, wo können wir gewisse Abläufe in der Spielvorbereitung und auf dem Platz ändern, um der Mannschaft Signale zu geben, ey, auswärts holen wir uns heute die entsprechenden Punkte. Dazu kann beitragen, dass ich eine vielleicht etwas offensivere Ausrichtung wähle, dass ich mehr Mut auch einfordere in den Abläufen, im Pressingverhalten und so weiter. Man hat es ja in Köln gesehen, wenn man das gut macht, dann funktioniert das auch. Und Köln ist jetzt aktuell Tabellenführer. Aber nochmal, da musst du gewisse Stellschrauben analysieren und dann auch mit der Mannschaft besprechen und das dann einführen. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage des Selbstvertrauens. Na, ihr wisst ja selber, wie es im Fußball ist. Wenn du ein Erfolgserlebnis mal auswärts gehabt hast und vielleicht nochmal einen draufsattelst, dann entwickelt sich irgendwann ein gewisses Selbstverständnis nach oben. Dieses Selbstverständnis hat sich in der Hinrunde auswärts natürlich nach unten entwickelt, weil auch die Ergebnisse und die Art und Weise der Spiele nicht so gut war. Und das musst du jetzt umkehren in einfach einen positiven Spirit.
Also halte ich kurz fest, offensiver agieren, mehr auf das 1-0 gehen, denn das 0-0 halten wollen. Und das war leider zu oft in Auswärtsspielen so, da bin ich bei dir, Alex André.
Ja, und genau dieser positive Spirit, da möchte ich direkt anknüpfen, ist ja, es liegt ja wie auf einem Tablett serviert, weil wir gegen die schwächste Mannschaft der Liga das erste Auswärtsspiel haben werden. Und da kannst du dir doch das Selbstvertrauen holen. Ich sage ja nicht, dass du gleich 5-0 gewinnen musst und so, aber lass doch mal 2-0 gewinnen, ungefährdeter Sieg, keiner verletzt sich. Herrlich, was gehst du dann mit Schwung in Laden dann in das nächste Spiel? Jetzt ein kleiner witziger Einschub, danach noch mal was Ernstes. Alex, wir haben vorhin über Biografien gesprochen. Der Tobi ist der Schriftsteller, ich ja auch quasi. Wir könnten dir also als Ghostwriter zu Hilfe kommen. Vielleicht solltest du eine Biografie schreiben mit den Weisheiten, weil ganz ehrlich, das ist jedes Mal, was du sagst, on point. Vielleicht auch nur, weil ich es auch ähnlich sehe. Aber das ist ja egal, ich finde es trotzdem gut. Und ich habe auch schon den Titel. Und zwar, der Titel ist, das ist das Mantra, was du vor dich herträgst, aber was absolut richtig ist. Der Titel würde dann lauten für deine Biografie: 2 Wochen, 4 Punkte. Und genau das ist es doch. Genau das braucht doch 96. Also jetzt mal wirklich, diese 4 Punkte aus Heimspiel und Auswärtsspiel und eben auch mal, von mir aus auch manchmal auch mal 6, auch in Ordnung. Und da in diesen Flow reinzukommen, in diesen Lauf reinzukommen und dieses mühsame nährt sich das Eichhörnchen, von Spiel zu Spiel denken, diesen Willen zu haben, was Alex sagt, offensiv ranzugehen, auf Sieg zu denken, nicht auf Unentschieden zu denken oder komm, wir nehmen hier irgendwas mit. Das wäre so unglaublich wichtig. Und Tobi, du hattest Alex ja gefragt, was kann da der Trainer tun? Ich habe hier immer Leitl kritisiert und ich war immer der Meinung, andere können es genauso gut. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einen Aspekt reinbringen, den wir noch nicht besprochen haben, der aus meiner Sicht vielleicht, ich habe keine Ahnung, da müsste Alex vielleicht was zu sagen, aus seiner Erfahrung, vielleicht auch entscheidend ist. Und zwar ist das mentale Setting der Spieler. Und zwar nicht im Sinne von, wie werden die eingestellt und wer hat wo auf dem Flipchart zu laufen, sondern dieses, was bedeutet Hannover 96 für mich und wo bin ich nächstes Jahr? Und tatsächlich macht mir das riesige Sorgen in Bezug auf unser gemeinsames Ziel Aufstieg. Alles, was wir gerade besprochen haben, ist, denke ich, machbar. Es ist machbar, noch Verstärkungen zu holen. Es ist machbar, offensiver zu denken, Automatismen einzuarbeiten. Es ist sogar machbar, mit einem guten Run auswärts jetzt auch anzufangen zu punkten. Aber kann man die Spieler auf diesen Weg mitnehmen, wenn bei 11 oder 12 Spielern wirklich der Vertrag ausläuft? Wenn es denen egal ist, ob Hannover im nächsten Jahr Bundesliga oder zweite Bundesliga spielt, wenn wir Spieler haben, die ja auch zu unseren Stützen gehören, die ja eigentlich auch die Unterschiedsspieler für uns sind, die ja im Prinzip schon auf dem Sprung geistig weg sind oder zumindest wo kolportiert wird, dass sie wechseln werden, vielleicht sogar auch schon im Winter. Also ich mache denen auch keinen Vorwurf, aber so ein Neumann, so ein Moroja, so ein Leopold, die als Stützen unseres Spiels agieren, ich fand die Aussagen, klar, passiert das auf dem Markt, aber ich fand die sehr, sehr unglücklich und das macht mir auch große Sorgen. Und da ist meine Frage an Alex, hat das einen Einfluss oder sind die alle Profi genug, voll durchzuknallen? Und Tobi, da ist die Frage, Markus Mann Masterclass, muss der nicht an der Stelle auch was tun, ohne neue Spieler zu holen? Einfach nur an dieser Stelle?
Machen wir aber gleich diese Frage, aber das machen wir nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
So, da sind wir wieder, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, Hinrunde ganz okay. Wir müssen vielleicht an einen oder anderen Stellschrauben drehen, die Diskrepanz zwischen Heim-Auswärts und Defensiv-Offensiv. Das können wir so als Fazit aus dem zweiten Teil mitnehmen. Ist zu groß und muss geschlossen werden und natürlich nicht im Sinne von in Richtung negative Ausschlag, sondern natürlich in Richtung des positiven Ausschlags. Das heißt, sich auswärts der Heimbilanz annähern und offensiv der Stärke der Defensive annähern. So, bevor wir aber zu der Frage kommen und Alex sie gerne beantworten darf, die du gerade gestellt hast, André, will ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Und Trainer, also ich weiß, du hast ihn auch stark kritisiert. Du hast jetzt wieder so ein kleines persönliches Plädoyer gehalten. Alles in Ordnung. Gucken wir trotzdem mal drauf. Vertrag läuft im Sommer aus. Wie realistisch ist es eigentlich, dass der verlängert? Also, oder anders, dass wir verlängern wollen, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen. Wie realistisch, dass er verlängern will, sollten wir den Aufstieg schaffen. Und sollte man nicht, und das ist jetzt mal eine Frage an dich kurz, André, bevor wir zu den Spielern kommen, will ich denn doch diese eine Personalie voranstellen. Sollte man da nicht jetzt im Winter sagen, pass auf, Stefan, es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du verlängerst jetzt. Alles ist gut. Möglichkeit 2 ist, du gehst jetzt.
Na, da bin ich ja, also da bin ich ja vom Typus her wie Alexandra Neidl in ihrer größten Rolle, ja. Also jetzt, wo die Wette steht, dass ich auf die Westalb geladen werde von Max, schöne Grüße, frohes Fest, da muss er natürlich bleiben. Ich bin komplett Leitl-Mann, also bis zur Rückrunde auf jeden Fall.
Nee, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ohne die Wette, mal ohne die Wette. Also ist das
das Problem Zeitpunkt? Ist, ja, es ist richtig, aber das Problem ist, ich bleibe dabei, man hätte nach dem Elversberg-Spiel Leitl nett und freundlich mit Blumen verabschieden können, hätte da die Möglichkeit gehabt, eben aufgrund dieser Abwärtsspirale bei den Auswärtsspielen zu sagen, hier müssen wir ein Zeichen setzen. Das haben wir nicht getan. So, jetzt mit 3 Punkten Rückstand, dann hättest du das vor den Feiertagen machen müssen.
Zwei Punkte.
Aber das hättest du jetzt vor den Feiertagen machen müssen, weil es geht ja jetzt auch gleich wieder los und wo soll der jetzt herkommen? Und was auch dagegen spricht, ich hätte lieber das Geld für die Leitl-Abfindung in einer qualitativen Verbesserung im Kader. Also bei einem Spieler oder was auch immer. Dementsprechend ist, glaube ich, jetzt die größte Baustelle nicht Leitl. Die hätten
du musst ja nicht mit einer Abfindung arbeiten. Du kannst ihn ja auch einfach freistellen.
Genau, gar nichts. Soll er doch klagen.
Nein, das nicht. Aber du stellst ihn frei und er kriegt weiter sein Gehalt. Und sobald er einen neuen Job hat, zahlst du gar nichts mehr. Kann man auch machen. Also gibt es ja viele Möglichkeiten.
Aber der neue Trainer kriegt ja auch Gehalt. Das ist ja, nicht
ja, das ist alles richtig. Das ist richtig. Nur du zahlst halt nicht auf einmal. Du zahlst dann quasi in Raten.
Okay, ja. Wenn du so willst. Aber Cent ist woanders besser investiert aktuell, glaube ich.
Also das heißt für dich, egal was, selbst wenn der jetzt sagen würde, pass auf, ich bin im Sommer weg. Egal, durchziehen.
Ja, da sind wir ja bei meiner Frage aus dem zweiten Teil.
Genau, und
da schließt sich mit in die Diskussion mit reinnehmen.
Ja, warte, aber deine Antwort zum Trainer.
Wie professionell sind die Leute?
Ja, genau, deine Antwort zum Trainer. Wenn der jetzt zu Markus Mann geht und sagt, Markus, sei mir nicht böse, versuch erst gar nicht mit mir zu sprechen, im Sommer ist hier, egal wie es ausgeht, Schluss für mich. Dann trotzdem sagen, okay, Stefan, halten wir aber Mund und machen so.
Naja, wenn du dir das leisten kannst, dieses halbe Jahr doppelt zu zahlen, dann natürlich nicht.
Nee, aber, ich meine eben nicht doppelt zahlen, sondern dann trotzdem sagen, wir halten fest und wir suchen keinen neuen. Das ist ja die Frage.
Ich glaube tatsächlich, dass man von Stefan Leitl weiß, was man bekommt. Und das sehen wir ja anhand der Tabelle. Und ich glaube auch, dass wir reden jetzt ja nur über Nuancen. Wir reden ja tatsächlich, punktetechnisch. Wir reden jetzt ja von mir aus über 6 Punkte mehr. Und die sind realistisch. Auch mit Stefan Leitl waren und sind die realistisch. Nur dafür, glaube ich, muss Stefan Leitl auch spielerisch neue Optionen bekommen. Oder die Option, die er hat, muss er so weit entwickeln, durch ein Wunder, Weihnachtswunder oder so, siehe Jannik Rochelt, dass die halt eine echte Verstärkung sind. Es muss vieles zusammenpassen. Ich glaube, dass Leitl, für den Fall, dass er geistig wirklich weg ist und von Hannover weg möchte, dass er dann natürlich nicht der richtige Mann ist, weil ich niemandem zutraue, und das ist keine Kritik an dem aktuellen Personal, ich traue niemandem zu, so professionell zu sein, immer 100%, und die brauchen wir zu geben, wenn ich weiß, ich bin nächstes Jahr in Birmingham, ich bin nächstes Jahr in, was weiß ich was, Hoffenheim oder ich bin nächstes Jahr auf den Malediven im Urlaub. Okay. Das glaube ich einfach nicht.
Aber dann sind wir wieder bei deiner Frage und die ging dann ja an Alex. Alex, ist es so? Sind die Spieler so professionell? Also was ist mit einem Enzo Leopold, der den Berater wechselt? Was ist mit einem Phil Neumann, wo man seit Sommer eigentlich kolportiert, der ist so gut wie in Birmingham? Was ist mit den ganzen Spielern, deren Verträge auslaufen? Was ist mit Seymour Royer? Was ist mit Marcel Halstenberg? Sind die so professionell? Kann das ein Spieler so ausblenden?
Also meine Erfahrung im Fußball ist so, dass das die Spieler definitiv beeinflusst und dass es auch einen Einfluss auf die sportliche Situation hat. Natürlich sagen wir alle, und ich weiß, dass jeder Fan auch so denkt, ja, das sind Profis und die müssen das abkönnen und die müssen auf dem Platz funktionieren, aber es sind halt auch Menschen. Ich habe selber auch eine Erfahrung in Österreich gemacht im Profifußball, wo wir sehr viele Leihspieler hatten aus Frankreich, aus Belgien, die vom Kooperationspartner gekommen sind. Auch Spieler hatten, wo Verträge ausgelaufen sind, auch erfahrene Spieler. Und das hat die Jungs beschäftigt bis ins späte Frühjahr hinein. Wie geht's weiter? Was mache ich jetzt? Und deswegen, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig und ich bin immer ein Freund davon, dass man frühzeitig Klarheit bekommt bei Personalien, insbesondere in der Kaderstruktur. Und da ist es für mich einfach auch immer wichtig, dass man da auch versucht, klare Signale zu senden, auch wieder in puncto Führungshierarchie. Also es wäre für mich extrem wichtig, wenn jetzt bald auch die Verlängerung von Zieler vonstatten geht. Ich finde auch, dass man sprechen muss und auch Klarheit schaffen muss, was ein Halstenberg betrifft, weil eine erfolgreiche Fußballmannschaft funktioniert für mich immer in einer Achse und du musst diese Achse auf jeden Fall auch versuchen zusammenzuhalten. Ich finde auch, dass, ihr habt es angesprochen, Spieler wie Moroja etc., da gibt es Personalien, wo ich auch frühzeitig Klarheit schaffen würde, um denen auch eine Sicherheit zu geben, ein Vertrauen zu geben. Dann gibt es so Spieler mit Perspektive, dazu zähle ich jetzt mal Neumann, dazu zähle ich auch Leopold, die wollen natürlich Bundesliga spielen. Und am Ende des Tages wird natürlich auch sehr viel jetzt davon abhängen, was deren Zukunft betrifft. Ja, wo landet 96 jetzt am Ende? Also die wollen hoch. Und natürlich sage ich, wenn 96 das schaffen würde, ja, dann würden die auch in Hannover bleiben, weil warum soll ich weggehen, wenn ich bei einer Mannschaft Stammspieler bin, im Verein und bei den Fans angesehen bin und ich kann dann mit diesem Verein Bundesliga spielen? Also da hängt es, glaube ich, auch sehr viel jetzt vom sportlichen Abschneiden ab. Aber ich bin Freund davon, gerade das Gerüst, gerade auch die Führungs- und Hierarchieebene frühzeitig klar zu machen. Und das ist sicherlich auch ein Auftrag, den das Management jetzt hat. Und alles andere, das musst du dir auf dem Platz dann jetzt zusammen erarbeiten. Vielleicht auch nochmal, ja, so einen gemeinsamen Spirit jetzt in der Vorbereitung. Ich meine, geht ja auch ins Trainingslager, da kannst du ja auch nochmal spezifisch mit der Mannschaft arbeiten, mit der Gruppe arbeiten, dass du da nochmal versuchst, auch so einen Spirit aufzubauen, ja, dass man jetzt diese große Chance einfach ergreifen muss und das große Ziel mit dem Verein, mit den Fans im Rücken auch im neuen Jahr schaffen will.
Okay, bleiben wir mal kurz bei Phil Neumann. Versetz dich mal in seine Lage. So, sein Vertrag läuft aus. Mutmaßlich wird eine Verlängerung mit 96 zu Konditionen, die ihm dann auch zusagen werden, im Mai frühestens möglich sein oder halt dann steht es früher fest, dass wir nicht aufsteigen. Und jetzt gibt es da mit Birmingham mal Interessenten, wo er sich sofort, auch wenn es nur dritte englische Liga, das finde ich übrigens schwierig, aber das ist eine andere Geschichte, sofort verdoppeln könnte im Gehalt. Was machst du da? Also du wirst ja als 96 ihm jetzt keinen Vertrag geben können, wo das okay, du verdienst hier 1 Million. Kannst du nicht, weil es unklar ist, wo du am Ende spielst. Und du kannst ja nicht sein Gehalt so anheben und andere versuchen, zum Billigpreis zu verlängern. Das kannst du ja nicht machen. Oder würdest du sagen, André, okay, warte.
Doch, das kann man. Also anders, ich würde es anders, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich meine, ich fabuliere jetzt, was ich habe noch nie einen Spielervertrag für einen Profispieler unterschrieben oder jemanden vorgelegt. Aber man kann ja schon sich auf Menschen verlassen und man kann ja schon Menschen einschätzen, wie das ist. Und wenn du ehrlich zu Neumann bist und ihn in dein Büro holst und sagst, pass mal auf, du weißt, du bist hier eine Stütze, dir geht's doch hier auch ganz gut in Hannover. Wenn du im Winter sowieso nicht, ne? Im Winter sowieso nicht, da sind wir uns ja hoffentlich einig. Das geht ja gleich gar nicht. Ne?
Sind wir uns da einig? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Du kriegst ja keinen Ersatz. Außer du bist ein richtiger Fuchs wie Markus Mann und hättest natürlich sofort adäquaten Ersatz, der sofort minimal die Leistung von Neumann bringt, plus noch ein bisschen finanziellen Spielraum. Um noch mit anders zu holen. Und daran glaube ich.
Also egal, das heißt, selbst wenn Neumann sagt, Markus, pass auf, ich habe keinen Bock mehr, also es sind ja Verhandlungen egal. Gewesen, die gescheitert sind. Ja. Auch wenn Neumann jetzt sagt, pass auf, ich wechsle im Sommer auf jeden Fall.
Dann ist das halt so.
Aber warte, ist das nicht dann aber genau diese Gefahr, die Alex eben skizziert hat, die das beschäftigt die schon? Die sind dann vielleicht nicht mehr mit vollem Herzen, genau das, was du ja forderst.
Ist alles
die
richtig.
Sind dann nicht nur, mehr mit,
aber du brauchst also, ja trotzdem mal, du kannst ja nicht einfach abgeben und sagen, komm,
das ist
gute Reise.
Aber was ist, wenn der jetzt nur noch Grütze spielt?
Ja, dann ist es halt so. Das ist halt das Risiko, aber da würde ich sagen, gut, es sind trotzdem Fußballprofis. Klar, wird er nicht mehr 100% machen, sondern nur 96% und das reicht.
Also egal was ist, du würdest ihn behalten. Das nochmal als
Also ich würde ihn auf jeden Fall behalten und jetzt komme ich ja in den Twist rein. Ich würde sagen, pass mal auf, nochmal, ob das alles realistisch ist, aber ich würde sagen, Phil, pass auf. Du fühlst dich ja einigermaßen wohl, du willst Bundesliga spielen, du willst doch nicht dritte Liga da irgendwo in England da rumdümpeln, selbst wenn du da doppeltes Gehalt kriegst, was ich auch absolut nachvollziehen kann, das ist auch alles wichtig, pass auf, wir schnüren dir hier ein attraktives Bundesliga-Paket zusammen, für den Fall, dass wir aufsteigen, so und so und so und dann bekommst du eben auch deine 15% mehr als alle anderen und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung was, muss weniger oft zur MAA die Kinder da bewinken. So, und dann sagst du aber, und für den Fall, dass das nicht ist, ja, kein Problem, dann unterstützen wir dich bei deinem Weg und dann gehst du im Sommer nach Birmingham oder was weiß ich wohin, ist mir auch völlig egal, alles Gute. Aber du musst doch den Leuten eine Option geben und du kannst doch einschätzen, ob die wirklich weg wollen oder ob die aus sportlichen, finanziellen Gründen weg müssen. Ja, und wenn du das doppelt in England verdienst, dann ist das ein Wegmüssen, das ist doch klar. Aber die Option des Aufstiegs in der Hinterhand, damit auch als Pfund in die Verhandlungen zu gehen, ich finde, das muss möglich sein. Und klar, wenn du da nicht aufsteigst, dann hast du halt mit Essig gehandelt und dann sind die Spieler weg, natürlich. Und wenn der so drauf wäre, was ich nicht glaube, dass er sagt, ist mir alles egal, ich mache hier gar nichts mehr und ich simuliere eine Verletzung, setze mich auf die Bank, aber das macht er ja nicht. Aber das dann, klar, nicht. Dann ist das eine Überlegung wert. Nur was ich halt sehe, ist, wir wollen aufsteigen, wir müssen aufsteigen Und für Neumann ist ein Baustein, aber für Neumann ist nicht Hannover 96, es geht um Hannover 96. Mhm. Und wir brauchen die besten Spieler dafür. Und leider, oder was heißt leider, zum Glück, ist für Neumann einer der besten Innenverteidiger der Liga und ohne den wird es nichts werden. Also ich sehe nicht, wie wir ohne Finn Neumann, ohne Moroja und die anderen, die wir genannt haben, überhaupt in die Nähe des Aufstiegs in dieser Saison kommen willst. Du brauchst die und deswegen musst du was anbieten.
Okay, Alex, bist du dabei? Also das heißt, wenn ein Spieler dir klar sagt, ich wechsle, ist egal, ich will von euch auch kein Angebot mehr, dann nicht verkaufen, dann behalten, das halbe Jahr noch durchziehen. Ja, ganz unabhängig von der Person Neumann, ganz grundsätzlich.
Ja, definitiv. Also es gibt bestehende Verträge, es gibt eine klare Zielsetzung und ich nehme mal dieses Beispiel von Derek Köhn im letzten Jahr, den man dann im Winter abgegeben hat, was sportlich gesehen ein Riesenverlust war, den man bis heute nicht kompensiert hat. Und dann nützen einem dann auch die Millionen nichts, die ja auch dann auch, glaube ich, nicht komplett geflossen sind.
Ja,
aber mir geht es eigentlich um die sportliche Perspektive. Nochmal, es steht mir überhaupt nicht zu, irgendwelche Management-Ebenen da zu kritisieren oder da Dinge einzufordern. Ich sage nur aus meiner Sicht, ich würde definitiv im Winter keine Spiele abgeben, wenn ich diese klare Zielsetzung Aufstieg habe. Zumal in dem Fall Phil Neumann eine ganz wichtige Säule ist. Und so ein Abgang, wie es im letzten Jahr war mit Köhn, der hat unglaublich wehgetan. Und wenn man ihn jetzt teilweise in Bremen spielen sieht, in der Bundesliga, dann tut das sehr, sehr weh, dass der halt nicht mehr in Hannover ist. Ne? Und natürlich muss man immer so ein bisschen abwägen zwischen diesen wirtschaftlichen Dingen und auch den sportlichen. Aber wenn ich sportlich was erreichen will, dann brauche ich die beste Mannschaft und die besten Spieler. Und wie gesagt, da ist Neumann für mich unverzichtbar. Und es gibt diese Verträge und da würde ich hart bleiben und auch das definitiv so durchziehen. Und alles andere für den Sommer, das muss man dann besprechen. Aber ich sage ganz klar, du musst diesem Spieler auch eine Perspektive aufzeigen mit der Option Bundesliga, mit einem Umfeld, wo er sich wohlfühlt, wo er anerkannt ist in der Mannschaft, im Verein und wo er sich auch diesen nächsten Schritt jetzt im nächsten halben Jahr selber erarbeiten kann. Ich meine, wenn Phil Neumann jetzt herausragend spielt und die Truppe steigt auf, ja, dann spielt er nächstes Jahr Bundesliga. Warum soll er dann in England in der zweiten oder dritten Liga spielen? Und wie gesagt, ich finde, das ist das Entscheidende für mich.
Und gerade im Vergleich zu Köhn hat mich überzeugt, okay, dann bin ich jetzt auch an Bord. Das heißt, wir geben da lieber keinen ab, weil du hast recht, auch dieses halbe Jahr, es ist auch jetzt im Nachgang nicht verständlich, wo er dann ein halbes Jahr später nach Bremen geht. Dieses halbe Jahr versteht dann wirklich keiner mehr. Und auch für Köhn war es jetzt nicht, klar, der spielt jetzt in Bremen, alles wunderbar, aber also das war irgendwie, schließt sich mir nicht. Ist okay, aber machen wir einen Haken dran, André, machen wir einen Haken dran.
Also, ja, nur einen Satz noch, weil du das mit dem Trainer ja auch eingeleitet hast und wir jetzt über den Neumann gesprochen haben, stellvertretend für Moroja, stellvertretend für andere. Aber für den Trainer ist auch genau das Gleiche. Selbst wenn er sagt, ich bin im Sommer weg, ich habe keine Lust mehr auf Hannover, es ist mir zu kalt hier im Norden. Jetzt stell dir vor, der Leithill schafft es mit dieser Mannschaft, mit Hannover 96, einem Traditionsverein mit noch etwas größerem Namen als von mir aus, was weiß ich, was da noch in der zweiten Liga rumgeht.
Heute führt, Elbersberg. Den wir es schon mal geschafft haben. Nehmen wir die.
Ja. Aber stell dir vor, der steigt auf und sagt, er ist im Sommer weg. Hey, guck mal, was der seinen Marktwert gesteigert hat. Guck mal, mit was der dann in eine Vertragsverhandlung mit einem anderen Verein gehen kann. Der hat doch sein Level.
Mir ging es ja nicht darum, dass dann Leitl besser dasteht. Mir ging es da um 96, muss ich ehrlicherweise sagen.
Richtig, aber Leitl hat ja auch eine Riesenchance mit dem Aufstieg, selbst wenn er dann nicht mehr Trainer für Hannover 96 sein möchte.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der hier weggehen würde im Winter. Ich bin nur da, mein Credo war nur, der Verein müsste es tun, wenn klar ist, weil dann wollen wir ihm doch diese Möglichkeit gar nicht mehr geben. Aber am Ende kann es dann vielleicht doch Win-Win sein. Es ist schwierig, glaube ich. Und in der Mitte liegt wahrscheinlich wieder die Wahrheit. Es gibt für beides Argumente. Für und wieder, aber bei den Spielern halt ist es noch viel schlimmer, weil im Trainer könntest du ja vielleicht Ersatz relativ einfacher vielleicht haben als bei so vielen Spielern, wenn wir über Moroja, über Leopold, über Neumann und über was ich wen noch sprechen, als da jemanden zu bekommen. Was aber 96 wohl geschafft hat, ist endlich die Lücke zu schließen, die Bright R&B nämlich aufgerissen hat. Auch der wurde nicht adäquat ersetzt, so ehrlich müssen wir sein. Das heißt, seine Position nicht gut besetzt in der Defensive, trotz dessen wir die beste Defensive stellen. Kenneth Schmidt soll nach übereinstimmenden Medien berichten vor einer Leihe zu Hannover 96 stehen. Ja, Leihe, aber Leihe für anderthalb Jahre. Das heißt, Winterpause plus noch eine Saison ohne Kaufoption. Kenneth Schmidt damit aus meiner Sicht der absolut perfekte Nachfolger für Bright R&B. Ähnliches Profil, nur der Körper von Kenneth Schlechter hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, deshalb auch bei Freiburg trotz wirklich hervorragender Anlagen nicht so richtig den Sprung in den Stamm geschafft, weil es ihn immer wieder zurückgeworfen hat. Also für mich wäre das ein super Transfer und würde dann tatsächlich die Lücke schließen, die Bright Airbnb gerissen hat, die wir nicht geschlossen haben, und gibt Lukas Wallner noch ein bisschen Entwicklungszeit. Das ist doch gut. Aber was brauchen wir noch? Also André, du hast gesagt, 2-3 Spieler. Also Stürmer ist dann aber schon auf jeden Fall jemand, den du brauchst, den du im Winter aber nicht günstig kriegst.
Naja, also nicht 2-3 Spieler, aber einer meiner 2-3 Spieler war ja ein Linksverteidiger. Und zwar habe ich ja gesagt, es reicht mir auch erstmal ein Backup-Spieler, um unseren aktuellen Starter etwas zu motivieren und dadurch vielleicht zu besserer Leistung zu bringen. Das heißt, diesen Transfer finde ich gut, wenn der denn kommt. Ich glaube, er ist noch gar nicht offiziell verkündet, aber vieles
spricht dafür. Ist er nicht, nein.
Genau, aber vieles spricht dafür. Jetzt rechnen wir da mal mit, positiv, wie wir drauf sind. Das ist die erste Verstärkung, glaube ich, tatsächlich einfach nur, um in der Breite da was zu haben und dem und Moroja dann auf der rechten Seite zu lassen. So, und dann brauchen wir aus meiner Sicht Rochelt. Wir brauchen Rochelt, entweder als Yannick Rochelt oder als Yannick Rochelt-Ersatz. Aber genau dieser Spielertyp, diese Spielerposition müssen wir so qualitativ besetzen, dass sie uns nach vorne bringt und eben vielleicht die 5 Assists oder die 7 Assists mehr macht als in der Hinrunde, und dann dürfte das sogar schon reichen.
Ja.
Und vorne drinnen einen Stürmer hätte ich gerne. Ja, das ist richtig. Ich glaube nur, dass die finanziellen Spielräume, die wir haben, das nicht zulassen werden. Da hätten wir uns im Sommer bemühen müssen. Ja. Jetzt würde ich sagen, vertrau auf die, die da vorne sind. Lass einen Gankamp öfter spielen. Lass einen Tresoldi weiter seine Form halten. Und wenn du dahinter jemanden hast, also der Rochelt, der angesprochene eben von mir, der vielleicht die 5-6 Assists mehr auflegt, damit kommst du wahrscheinlich durch.
Okay, und vor allem vielleicht auch ein Spielsystem, wo du die Stärken dieser Spieler ausspielst. Und
klar.
Ne, unsere offensive Spielidee meines Erachtens passt nicht so ganz zu den Spielern. Auch ein Nicolò Tresoldi sah im letzten Jahr besser aus als in diesem, weil er anders in Szene gesetzt wurde. So, Alex, würdest du diesen Weg mitgehen? Also sagen wir mal, okay, wir haben in der Defensive, machen wir einen Haken dran. Wir brauchen jetzt noch einen kreativen und offensive Vertrauen drauf.
Ja, Kenneth Schmidt, super Transfer. Richtig guter junger Spieler, U-Nationalspieler, sehr gute Ausbildung in Freiburg genossen. Habe ihn da auch mehrfach gesehen. Linksfuß, ja, ist für einen Innenverteidiger immer eine sehr, sehr gute Perspektive. Bringt eine Menge mit. Klar, Verletzungssituation muss man so ein bisschen im Blick haben. Da hat er schon auch ein paar Probleme und Defizite jetzt in den letzten Monaten gehabt. Aber ein richtig, richtig guter Transfer, wenn der so zustande kommt. Das Einzige, was ich so ein bisschen beachten würde, immer aus meiner Sicht, aus Trainersicht, ist, du brauchst trotzdem einen Leader hinten. Also, ne, es ist gut, wenn man junge Spieler hat, wie Bright Airbnb in der Vergangenheit oder wie jetzt Schmidt, auch wie Neumann, wobei der jetzt auch schon mittlerweile ja zu einem gestandenen Spieler geworden ist. Aber du brauchst hinten einen, der führt. Und deshalb wäre auch diese Personalie Halstenberg, das zu klären, auch was für die Zukunft ist, ist eminent wichtig, weil ich habe jetzt irgendwo gelesen, ja, Schmidt ist jetzt ein Ersatz, wenn Halstenberg aufhört. Nein, also du holst einen jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial, den du auch für die nächste Serie dann aufbauen willst. Aber du brauchst trotzdem hinten den Leader, der ihn führt, der ihn an die Hand nimmt. Weil junge Spieler, und das ist meine Erfahrung aus 20-jährigem Trainerdasein, ist, junge Spieler können nur wachsen, wenn sie auch entsprechende Führungskulturen neben sich haben. Das nochmal zu der Thematik hinten. Deswegen ganz wichtig, das zu klären. Bleibt Halstenberg auch über die Saison hinaus? Ist er weiter der Abwehrchef? Wo ich auch noch ein bisschen mehr Führungskultur einfordern würde. Wenn er nicht bleibt, wenn er aufhören will, muss ich da trotzdem jemanden holen, der hinten den Laden zusammenhält. Und das andere Thema ist Offensive. Ich habe ja vorhin gesagt, in meinen Worten auch zur Hinrundenanalyse, ja, offensive Spielidee, zu wenig Tore geschossen. Das heißt, es geht einerseits um Effektivität im letzten Drittel, aus Chancen auch Tore zu machen. Für mich geht es aber auch eher um die Kreativität dahinter. Also ich finde, dass 96 so diese Verbindung nach vorne im Übergangsspiel, in den Zwischenräumen zwischen Mittelfeld und Angriff, da fehlt ihnen absolute Qualität und Effektivität. Das heißt, 1-gegen-1 Situationen auflösen zu können über ein Dribbling, ein schnelles Raumüberwinden. Oder 2-gegen-1 Situationen herstellen. Das heißt, immer wieder es schaffen, den Gegner auch zur Entscheidung zu zwingen und ihn dann durch gewisse Spielkombinationen auszuhebeln, auszuspielen, um dann in die Tiefe zu kommen. Oder Spielabläufe, Steigklatsch tief, Dreieckspiel. Da finde ich, in diesen ganzen Abläufen muss 96 zulegen. Und da bin ich der Meinung, einerseits gibt es für mich den Auftrag, die Spieler, die da sind, weiterzuentwickeln. Weil du musst einen Rochelt, einen Lee, einen Uden, einen Gindorf, das sind noch Spieler in der Entwicklung, die aus meiner Sicht aber auch noch Schritte nach vorne machen können. Also ich kann nicht nur immer nach neuen Spielern suchen und fordern, sondern ich muss vor allen Dingen auch die eigenen Spieler weiterentwickeln. Und diese Spieler haben ein Potenzial und haben es in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Und das dauerhaft hinzukriegen, dass die auf das nächste Level kommen, dass die effektiver werden in ihrem Spiel, das ist ein Auftrag. Und der andere Auftrag trotzdem, ein Unterschiedsspieler im Zehnerbereich, der Spieler in Szene setzen kann, über Pässe, über ja, richtig gute Aktionen, dann auch nach vorne, zwischen und hinter den Linien, der würde 96 noch gut hin, weil dann sind wir wieder bei diesem Thema Achse, Torwart Zieler, Halstenberg, Leopold davor. Aber der Zehner, der den Unterschied ausmacht, ja, der fehlt vielleicht ein Stück weit und vielleicht können auch diese jungen Spieler, die ich eben genannt habe, daran dann auch wieder wachsen. Aber wenn du den dann hast, der den Unterschied machen kann, dann kann auch ein Uden, ein Lee, ein Gindorf, können dann auch wieder Schritte nach vorne machen. Also das wäre so ein Thema. Vorne im Zentrum sehe ich aus meiner Sicht keinen Bedarf, weil ich sage, du hast Tresoldi und einen Gangkamp, die spielen müssen eigentlich. Du kannst auch mit beiden spielen. Also ich habe ja vor dem Spiel gegen Hertha gesagt, ich würde mit beiden spielen. Das hätte auch gut zur Hertha gepasst, auch zu den Problemen, die Hertha hinten in der Viererkette hatte. Ist leider nicht passiert. Auch dann im Spiel ist ein Gangkamp ja relativ spät reingekommen. Der würde bei mir immer spielen im nächsten halben Jahr eigentlich, weil er einfach für mich für die zweite Liga wirklich ein richtig guter Spieler ist. Also da bist du besetzt. Vielleicht musst du noch drüber nachdenken, auch über die linke Seite, weil ich finde, dass der Abgang von Derek Köhn bis heute nicht ersetzt wurde. Und 96 kommt relativ viel über die Flügel, wenn man sich mal die Statistiken anguckt. Aber die Präzision im letzten Drittel, was die Flanken betrifft, was die finalen Pässe betrifft und auch was die Abschlussqualität betrifft, wenn man überlegt, wie viele Tore Derek Köhn damals selber auch geschossen hat, auch jetzt in Bremen, dann ist das eine Qualität, die 96 zumindest über die linke Seite nicht adäquat ersetzen konnte. Und das wäre vielleicht auch noch so ein Thema. Aber ich glaube, bei der Kostenstruktur, die da ist, auch wenn man da, sagen wir mal, gewisse Spielräume hat, dann wäre so dieser Zwischenraumspieler, dieser Zehner, der den Unterschied machen kann, ein Profil, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, plus noch ein junger Spieler hinten wie Schmidt. Und ich glaube, dass ansonsten auch gar nicht mehr so viel passieren wird. Und ich bin auch der Meinung, arbeite jetzt mit den Jungs, die da sind. Wenn du noch einen Kracher holen kannst, dann mach das, aber arbeite mit den Jungs, die da sind. Und wenn die Woche für Woche an ihr Limit kommen und auch eine Konstanz hinbekommen, dann kannst du mit dieser Mannschaft dennoch aufsteigen.
Okay, damit hast du auch gerade schon die Prognose gemacht. Das heißt, du glaubst daran, dass 96 den Aufstieg schaffen kann. Vielen Dank, André. Von dir nochmal kurz, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Einfach mal ins Blaue hinein, jetzt werden wir aufsteigen.
Warum darf Alex sagen, dass wir es schaffen können? Und ich muss sagen, ob wir es auch wirklich tun. Das ist aber hochgradig ungerecht. Ich glaube, ich sehe es wie Alex. Wir können aufsteigen. Die Chancen sind gut wie nie. Alles spricht dafür, dass, wenn man sich stabilisiert, wir haben alles in den letzten Teilen angesprochen, dass man hochkommen kann. Ob wir es am Ende wirklich schaffen, da würde ich sagen, da bin ich tatsächlich pessimistisch. Nicht, weil nicht die Chance so groß ist, sondern weil einfach die letzten Jahre und die letzten Spiele mir gezeigt haben, dass es dann vielleicht doch irgendwo noch an dieser einen Stellschraube, die wir alle gut rausgearbeitet haben, fehlt. Ich wünschte es mir aber so sehr. Ich wünschte es mir so sehr. Und ganz ehrlich, dann im Sommer, falls du aufgestiegen bist, dann ist es egal. Dann kannst du gucken, wie du die Mannschaft bestmöglich für die erste Liga aufstellst. Aber hoch, wir müssen hoch. Diese Mannschaft muss hoch. Dieser Verein muss hoch. Diese zweite Liga, da liegt kein Segen.
Also erst war es ein Ja, dann war es ein Nein, dann wieder ein Ja. Wo sind wir denn jetzt?
Ach, jetzt ist auch scheißegal, jetzt steigen wir halt einfach mal auf. Jetzt haben wir auch lange genug rumgedümpelt, 3-Jahresplan, wie auch immer. Und sei es im letzten
Spiel,
wir steigen jetzt auf. Ich habe das jetzt entschieden. So.
Du hast entschieden, wir steigen auf. Ich entscheide auch, wir steigen auf. Damit sind wir uns alle drei einig. Alex sagt, wir haben die Möglichkeit theoretischer Natur. André und ich legen uns fest und sagen, wir steigen auf. So, das soll es für das Jahr 2024 gewesen sein. Viel hoch, viel tief bei Hannover 96. Hoffen wir, dass dem mehr Hochs in der kommenden Halbserie zumindest erstmal folgen, sodass wir alle im Frühjahr, im Mai 25 dann doch den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft haben. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Und auch dann sind wir noch da. Und auch dann geht es weiter. Aber die Chance ist groß und wir sollten sie beim Schopfe packen. Deswegen kommt bitte alle gut rüber, gesund und munter in das neue Jahr 2025. Habt ein schönes Silvesterfest, einen guten Start ins neue Jahr. Dann sind wir auch wieder da und denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.